Ganz lieben, um das geht. Das ist der geistliche Herzschlag. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch eine Person vorstellen, die ich meinte, seit meiner Zeit hier in Frauenfeld in diesen 15, 16 Jahren nie von da vorne vorgestellt worden ist. Das ist der Christian. Und der Christian, der sieht so aus. Ich weiss, damals hat man nicht gelächelt auf den Fotos. Heute sagt man allen Cheese, oder? Damit man richtig lacht auf den Fotos. Damals, glaube ich, haben die Leute immer vor dem Fotografieren gesagt, denken besonders traurige Gedanken, damit alle ein Latch haben. Die müssen mal Bilder aus ihrer Zeit anschauen. Auf jeden Fall, das ist der Christian. Weiss irgendjemand, wer das der ist? Hat jemand eine Ahnung? Niemand weiss es, das ist der Christian Spittler. Christian Friedrich Spittler. Weiss jemand, wer der Christian Friedrich Spittler war? Komm jetzt, also da hat es Kishona-Studenten, also das ist ja, er hat Kishona gegründet, danke vielmals, genau. Also da ist der, der unsere Gemeindebewegung gegründet hat. Der Christian war ein heisser Typ gewesen. Er hat nicht nur Kishona-Bewegung gegründet, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Ich gebe euch eine kleine Auflistung, wir finden mal an. Er hat auch Basler Bibelgesellschaft gegründet. Er hat Traktatgesellschaft angefangen, eine Buchhandlung und einen Verlag. Dann eine christliche Leihbibliothek, da geht es also immer ums Wort, gell? Immer um Verkündigung, ums Wort, um Schriften. So. Er hat Basler Mission gegründet, wo es, meinte ich, heute noch gibt. Dann hat er eine Kinder- und Lehrerbildungsanstalt angefangen. Er hat einen Verein zur sittlich-religiösen Einwirkung auf die Griechen angefangen. Ich weiss nicht, was das war. Aber das hat er gemacht. Und dann 1827 hat der Spittler eine Anzahl griechische Kinder aus der türkischen Sklaverei losgekauft und startet anschließend eine Griechenanstalt in Beugen. Jetzt, das ist etwas Radikales, gell? Wer von uns hat schon Sklaven freigekauft? Ich sehe keine Hände. Ja, so Zeug hat er gemacht. Er hat eine Taubstummenanstalt angefangen, das Basler Kinderspital, gibt es heute noch, könnt auf Basel gehen, da gibt es ein Kinderspital, das ist gegründet worden vom gleichen Mann, wo unsere Kishona-Bewegung angefangen hat. Dann hat er die Übernahme gemacht vom Hofgut Pfingstweid, hier am Bodensee, als Ausgangspunkt der Evangelisation hier in unserer Gegend. Und später ist das umfunktioniert worden für eine Anstalt für Epilepsiekranke. Er hat eine Kleinkinderschule in Riechen gegründet, das ist gerade dort bei Basel zu, das Diakonissenmutterhaus, eine christliche Mägdeherberg, ein Feierabendhaus für alternde Dienstboten. Das ist nicht ein Ort, wo man runtergeht, um so ein Pub-mässig, sondern das war ein Altersheim für Dienstboten, die keinen Ort mehr hatten, um im Alter noch wohnen und dann auch sterben. Und dann hat er zu guter Letzt die Pilgermission St. Kishona gegründet. Das wäre das, was wir heute Kishona International nennen. Also der Spittler war ein heisser Typ gewesen. Und wir sehen, wie bei ihm wunderbar zwei Sachen zusammengewirkt haben. Auf der einen Seite das Wort. Er hat viele Sachen gegründet, wo es ums Wort geht, um die Botschaft von Jesus, um Bücher, um Evangelisation, um Ausbildung von Predigern. Man konnte dort hingehen und lernen, wie predigt man. Das ist so das Wort. Und acht von seinen Organisationen haben sich aufs Wort fokussiert. Aber die anderen neun haben sich, man könnte sagen, auf Tat fokussiert, auf soziales Engagement. Und das ist da auch schön festgehalten. Da haben ihr das Wort da oben und dort hinten haben ihr die Tat. Das kommt auch wunderbar da vor. Und es ist schön zu sehen, wie bei ihm die Sachen super zusammengewirkt haben und dazu geführt haben, dass ganz viele Menschen in die Gegenwart von Gott gekommen sind. Es wäre interessant, wenn wir mal sehen, wer von uns ist durch eine Kishona gemeint, zum Glauben an Jesus gekommen. Also ich gehöre dazu. Oder? Ihr alle sind irgendwo Kind vom Spittler, geistliche Kind vom Spittler. Und vielleicht bist du durch eine andere Gemeinde zum Glauben an Jesus gekommen, aber durch das, was der Spittler angefangen hat, in Wort und Tat, sind ganz viele Menschen in die Gegenwart von Gott gekommen. Wir haben so viele motivierte Mitarbeiter aus Musicals, Weihnachtsmusical ist mir noch total vor Augen und viele andere Sachen, die internationale Kirche, wo niemand mit angefangen haben, das deutsche Deutschkurs für Flüchtlinge und Salem, der Kaffee für die Flüchtlinge und so weiter. Und mich dunkt es, dass wir im letzten Jahr etwas von dem haben dürfen gesehen, da bei uns, wo wir beim Spittler auch gesehen haben, nämlich, dass sowohl Wort wie auch Tat zur Wirkung kommt in unserer Mitte. Und man könnte da, wo wir bei ihm gesehen haben und vielleicht auch so ein bisschen bei uns, vergleichen mit einer Schere. Also wir haben eine Schere da. Jetzt, was braucht's, damit, wie viele Messer braucht es, damit der Schere funktioniert? Zwei, oder? Die Schere, die ihr gebraucht habt, um euer Weihnachtspapier zu schneiden für die schönen Weihnachtsgeschenke, hat das ein Messer gehabt? Nein, es hat zwei Messer gehabt. Das braucht zwei, damit der Schere richtig funktioniert. Da letzten Herbst haben meine Kinder da gespielt mit einer Schere, wo wir etwas am Schneiden gsi und dann ist sie kaputt gegangen. Und zu wem geht man, wenn etwas kaputt ist in der Familie? Geht man zu Mami? Nein, man geht zum Papi. Genau. Dann sind sie zu mir gekommen. Natürlich, ich bin richtig stolz gsi. Die Schere ist kaputt, weil sie nur noch ein Messer dran gsi. Ein Messer mit nur einem Schere mit nur einem Messer ist eine kaputte Schere. Die kannst du nicht brauchen. Und man könnte sagen, dass es beim Spittler ähnlich war. Beim Spittler sind die beiden Messer Wort und Tat. Und es braucht beide, damit es schneit. Damit es zur Wirkung kommt im Reich Gottes. Es braucht sowohl Wort wie auch Tat. Jetzt, was beim Spittler auch noch wichtig ist, ist ein weiterer Punkt. Was braucht es, damit eine Schere funktioniert? Man kann ja zwei Messer haben und sie ist auseinander. Funktioniert die Schere jetzt so? Nein. Also nur zwei Messer haben lange nicht, sondern was braucht es noch? Ein Angelpunkt. Es braucht eine Schraube. Die Schraube, die ist sehr wichtig. Sonst funktioniert die Schere nicht. Und die tun wir jetzt hier an. Warum? Weil die Schraube bringt die beiden Messer so zueinander in Position, dass es schneit. Und beim Spittler kann man sagen, im Bild gesprochen, ist das die Liebe. Darum ist es rot. Die Liebe ist es, wo Wort und Tat miteinander so zur Wirkung bringt, dass es wirkt und schneit. Und der Spittler hat das erlebt. Der Spittler hat die Liebe Gottes erlebt in seinem Leben und er hat die Liebe weitergegeben in Wort und Tat. Man könnte sagen, der Spittler hat ganz geliebt. Wie wir es gesehen haben in unserem Titel oder da vorne. Er hat nicht nur halb geliebt, er hat nicht nur das Wort weitergegeben und keine Taten. Er hat aber auch nicht nur Taten, sozial sich engagiert und das Wort für sich behalten. Er wusste, die Menschen brauchen beides. Er hat ganz geliebt, nicht nur, wenn ich so darf sagen, halb, sondern beides hat er gebracht. Und das sehen wir in seinem Leben wunderbar zur Wirkung gekommen. Und was beim Spittler so wunderbar zusammen funktioniert hat, ist in den Jahrzehnten nach dem Spittler auseinandergenommen worden. Ich möchte euch das erklären. Wir haben um 1910 eine große Konferenz in Edinburgh in Schottland, wo viele christliche Leiter aus der ganzen Welt zusammengekommen sind. Und die haben gesagt, wir möchten in unserer Generation die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen. Also die haben von Evangelisation geredet. Evangelisation, da würde ich sagen, das gehört hier hin. Also sie haben gesagt, alle Menschen sollen die Botschaft von Jesus hören. Sie haben eine starke Betonung bei dieser Konferenz auf das eine Messer gelegt, auf Evangelisation. Und dann, nachher, nach 1910, hat die ganze Welt was erlebt? Der Erste Weltkrieg. Was gekommen ist, ist der Erste Weltkrieg. Und es hat nach dem Ersten Weltkrieg eine weitere Konferenz gegeben von zum Teil den gleichen Leuten und zum Teil neuen in Tambaran in Indien. Ihr seht hier ein Bild davon. Und an dieser Konferenz war eine grosse Ernüchterung vorhanden gewesen, wegen dem Ersten Weltkrieg. Die haben gesagt, wir wollen die Botschaft von Jesus und von seiner Gnade in die ganze Welt bringen. Und was hat die Welt erlebt vom christlichen Westen? Ein Krieg. Der ist in die ganze Welt getragen worden. Und sie haben gesagt, dort an dieser Konferenz, es lange nicht, dass wir einfach nur reden. Die Welt muss auch unsere guten Taten erleben. Unser soziales Engagement muss die Welt erfahren. Und es hat eine Entwicklung angefangen und aus diesen Konferenzen heraus ist dann schlussendlich die ökumenische Bewegung entstanden, die immer eine stärkere Betonung vom sozialen Engagement gebracht hat, bis zum Punkt, wo man muss sagen, die beiden Sachen auseinandergenommen worden sind. Und ich muss das da richtig auseinandernehmen. Wo Wort und Tat nicht mehr miteinander funktioniert haben. Und das ist dann so weit gegangen in den einen Fällen, dass sie gesagt haben, ja, was die Welt braucht, ist einfach nur unsere guten Taten. Von Jesus müssen sie nicht mehr hören. Das Wort müssen sie nicht mehr hören. Und das ist dann so, dass man, wenn man Mission macht im Ausland irgendwo unter Menschen ist von anderen Religionen, dass man sagt, sie müssen nur unsere guten Taten kennenlernen. Aber wenn man unter Buddhisten ist, dann können sie gerne Buddhisten bleiben. Wir können ihnen sogar helfen, bessere Buddhisten oder bessere Atheisten zu werden. Aber das Wort müssen sie nicht hören. Das passiert, wenn man die beiden Sachen auseinander nimmt. Das betrachte ich als eine klare Fehlentwicklung. Wenn man die beiden Sachen auseinander nimmt, verliert man letztendlich die Einzigartigkeit vom Glauben und von Jesus Christus. Wenn man eine zu starke Betonung von dem macht, auf Kosten vom Wort und vom Evangelium. Das hat natürlich starke Gegenreaktionen gegeben innerhalb von christlichen Kreisen. Es hat Leute gegeben, die angefangen haben, ich würde sagen, fast verpönt reden über soziales Engagement. Das ist etwas, was die anderen machen können. Das gehört nicht zu unserem Pflicht, zu unserer Pflicht, zu unserem Auftrag. Das kann der Staat machen, das können weltliche Organisationen machen. Wir machen das nicht. Unsere Verantwortung, haben die Christen gesagt, ist allein das Wort. Das ist unsere Priorität. Das ist das, was wir müssen. Und das müssen wir nicht. Ich persönlich betrachte das als genauso eine Fehlentwicklung, weil die beiden Sachen müssen zusammenbleiben. Und ich bin dankbar, dass es dann zu einer weiteren Bewegung gekommen ist, innerhalb der Christenheit. 1974 hat es eine Konferenz gegeben, hier bei uns in der Schweiz, in Lausanne. Und die einen von euch erkennen vielleicht jemanden da vorne. Erkennen ihr jemanden? Der Billy Graham, genau. Der ist immer noch bekannt. Er lebt noch. Der Billy Graham ist einer der grössten Evangelisten von allen Zeiten. Der hat Hunderttausende von Menschen durch sein Wort zum Glauben an Jesus geführt. Und es ist spannend, dass ausgerechnet der Billy Graham, der die Konferenz übrigens auch einberufen hat, dass der Billy Graham gesagt hat, es reicht nicht, wenn ich evangelisiere, wenn ich predige, wenn ich das Wort bringe. Es muss mehr dazu herankommen. Und ein Grund, warum dass die Konferenz einberufen worden ist und die nachfolgenden Konferenzen, war zur Klärung von der Frage vom Verhältnis zwischen sozialem Engagement und Evangelisation. Sie wollten wissen, von der Bibel her und von der Praxis her, wie funktioniert jetzt das da mit diesen beiden Sachen? Und sie haben grosse Konferenzen mit vielen christlichen Leitern und Theologen einberufen. Und 1983 hat es eine Konferenz in Grand Rapids und dort hat man mal versucht, das Verhältnis von diesen beiden Sachen ein bisschen auszuloten, wie das Verhältnis aussehen könnte. Ich zeige euch, was sie gesagt haben. Sie haben gesagt, soziales Engagement ist zum Beispiel Folgendes. Eine Auswirkung von der Evangelisation. Was ist da die Idee? Die Idee ist, dass zuerst das kommt, zuerst das Wort, zuerst Predigt, zuerst Botschaft vom Evangelium und dann kommen die Leute zum Glauben und erleben selber ein verbessertes soziales Leben und engagieren sich sozial. Also, soziales Engagement ist eine Auswirkung von dem. Das kommt zuerst. Das hat Priorität. Dann haben die anderen gesagt, nein, Moment mal, soziales Engagement ist eine Art wie eine Brücke zur Evangelisation. Da kommt zuerst. Menschen müssen erleben, dass wir uns um sie kümmern. Sie müssen unsere guten Taten kennenlernen. Und dann werden sie offen für das Wort. Also zuerst das und dann das, in der Reihenfolge. Und dann ist noch eine dritte Art bestimmt worden. Man kann sagen, beide sind Partner. Jetzt, ich finde, alle drei haben etwas für sich. Das ist nicht ganz so abwegig. Ich finde sie letztlich unbefriedigend. Und ein Beispiel möchte ich euch geben. Wir schauen jetzt mal das, was bei A steht. Wie ist denn das, dass zuerst Leute zum Glauben kommen und dann das soll passieren? Da gibt es Beispiele, wo das klar der Fall ist, im Rahmen der Heilsarmee, zum Beispiel in England, wo das angefangen hat. Hat man viel erlebt, dass die Leute zum Glauben gekommen sind und dann ein verbessertes soziales Leben erlebt haben, weil der Glauben auf sie eingewirkt hat und sie sich auch sozial engagiert haben. Aber das ist bei weitem nicht automatisch. Und es gibt Beispiele in der Christenheit, wo grosse Fragezeichen auslöst, wo man sagt, wir sind völlig perplex. Wie ist das möglich gewesen? Eins möchte ich euch erzählen. Das ist das Beispiel von Ruanda. In Ruanda ist die grosse, also ostafrikanische Erweckung hat angefangen, etwa so 1920. Das war eine Erweckung, wo wieder Zehntausende von Leuten zum Glauben gekommen sind. Die Bewegung, die hat angehalten für mehrere Jahrzehnte bis in die 70er Jahre hinein. Kirchen sind voll gewesen. Ruanda ist eines der best- und meist christianisierten Länder der ganzen Welt gewesen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Bis in die 70er Jahre hinein. Und dann, 1994, ist etwas passiert, wo viele von euch bestimmt wissen. den ruandischen Genozid. Am 6. April ist losgegangen. Und innerhalb von 3 Monaten, das ist etwa so bis Anfang Juli gelaufen, haben Tutu-Mehrheit 800'000 bis 1 Million Tutsi und moderate Hutu ermordet. Innerhalb von 100 Tagen sind 3/4 der Tutsi ermordet gewesen in diesem Land. Und die Frage in der Christenheit ist, wie ist das möglich, dass in einem Land, wo angeblich so christianisiert worden sind, so viele Leute sind zum Glauben gekommen, sind in die Kirche gegangen, haben die Bibel gelesen, haben gebetet und nachher passiert so etwas. Das kann doch nicht sein. Wie kommt das? Und die Christen haben da zum Teil mitgemacht. Das machst du nicht einfach so spontan. Das war gut durchgedacht und organisiert. Da hat es Christen gegeben, bekehrte Leute aus der Gemeinde, die aktiv sich beteiligt haben bei dem Ganzen. Das kann man zeigen. Am College, wo ich war in England, da hatte ich einen Freund von einer Klasse unterhalb von mir. Er war ein Tutsi, der eine Hutu-Frau geheiratet hat. Und sie haben in der eigenen Familie Versöhnung gelebt. Und das versucht dann auch einzubringen, nachdem das alles passiert ist. Aber es hat grosse Fragezeichen ausgelöst über die Frage, was ist eigentlich der Auftrag der Gemeinde Jesu? Weil die Pastoren, und das tue ich mir jetzt einfach vorstellen, da habe ich, die Information habe ich nicht, aber ich vermute, die Pastoren sind sehr happy gewesen in der Erweckungszeit. Die haben gesagt, super, die Leute sind da, sie sind in der Kirche wie ihr, sie lesen die Bibel, sie dienen Jesus und so weiter. Ziel erreicht. Auftrag erfüllt. Wirklich? Ich will Ihnen nicht Unrecht tun. Aber die Gefahr ist, wenn wir dem eine Priorität geben, gegenüber dem, ist, dass wir dort landen. Es ist nicht einfach automatisch, dass die Leute zum Glauben kommen und nachher dann die soziale Transformation auch wirklich stattfindet. Beispiel Ruanda. Und es weckt wirklich die Frage nach, was ist eigentlich der Auftrag der Gemeinde von Jesu? Und wann ist denn der erfüllt? Wann kann man sagen, als Gemeinde, als Christen, ja, weil wir haben den Auftrag, den Gott uns gibt, ausgeführt. Und wir haben, und das ist uns wichtig, dass wir uns das bewusst sind, wir haben bei diesen Themen, gerade auch wenn wir über soziales Engagement denken, ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir mit unserer Geschichte mitgehen. Vermutlich denken viele von uns in irgendeiner Art und Weise, dass das eine oder das andere wichtiger ist. Und das kommt von diesen Debatten. Zur Zeit des Spittler war es klar gewesen, dass die Schere schneidet. Die schneidet wunderbar. Braucht es beides? Das war keine Frage gewesen. Verbunden durch die Liebe. Aber ich vermute, dass wir heute hier geprägt sind von diesen Debatten, wo wir daraus rauskommen als Christenheit. Und ich möchte es ein bisschen auf die Spitze treiben und die Frage stellen, was wäre, wenn wir jetzt als Kishona Frauenfeld würden sagen, wir haben die Ressourcen nicht mehr, um eine Predigt zu haben jeden Sonntag. Jetzt haben wir nur noch einmal im Monat eine Predigt. Und Live-Seminar, das Evangelistische, da liegt auch nicht mehr drin, da hören wir auf. Was würde er sagen? Sind wir denn noch gemeint? Oder sagen wir, wir können für ein halbes Jahr oder für ein Jahr keine Predigten mehr haben. Sind wir denn noch gemeint? Führen wir den Auftrag aus von Jesus? Ich vermute, ihr würdet alle auf Barrikaden stehen. Das geht doch nicht. Predigt, das Wort gehört wesentlich dazu, darf nicht weggelassen werden, denken viele von uns. Zu Recht. Ich sage überhaupt nicht, dass es nicht so ist. Aber wie wäre es, wenn wir zum Beispiel würden sagen, unsere sozial ausgerichteten Sachen, wie zum Beispiel der Wetterbaum, der Plantsee, das Flüchtlingskaffee, Staff oder auch das Informelle, das läuft. Es läuft ja sehr viel Informelles auch. Zum Beispiel, wir haben Leute da, die die Alten besuchen und die Kranken. Was ist, wenn wir sagen, das liegt nicht mehr drin für ein Jahr oder zwei? Was würde er sagen? Sind wir dann immer noch gemeint? Ich vermute, ihr würdet nicht so auf Barrikaden stehen, wie wenn wir aufhören, das zu machen. Und ich möchte uns herausfordern, zu prüfen, wie denken wir über diese beiden Sachen. Beim Spittler war es klar, 50-50, beides gehört zusammen. Durch die Liebe so verbunden, dass es funktioniert. Ist das bei uns auch so? Wie lösen wir das auf? Ich habe vorhin gesagt, dass die drei Arten über soziales Engagement und Evangelisation, über Wort und Tat zu reden, mich nicht so befriedigen. Ich glaube, wenn man über zwei Themen redet, und nur über diese zwei Themen, dann ist klar, dann tust du die immer ineinander gegenüberstellen Und dann wirst du immer Unterschied sehen. Wichtig wäre vielleicht, um das aufzulösen, ist zu sagen, wir merken, dass die beiden Sachen da Teil sind von etwas Größerem, von etwas Übergeordnetem. Und das wäre im Fall der Bibel das Heilshandeln Gottes. Gott wirkt Heil in dieser Welt. Und wir werden sehen, dass es im Alten Testament eine grosse Heilstat, eine grosse Rettung von Gott gibt und im Neuen Testament auch eins. Im Neuen Testament, was ist das grosse Rettungshandeln Gottes? Was würde er sagen? Jesus ist gestorben, genau. Tod und Auferstehung von Jesus, das ist im Neuen Testament. Was wäre es denn im Alten? Was ist die grosse Rettungstat Gottes im Alten Testament? Der Auszug aus Ägypten, genau. Und der Seher Johannes gibt uns einen Blick hinter die Kulissen und er sagt da, was die besingen, die jetzt schon dort sind. Das sind die, die uns vorausgegangen sind. Und sie singen das Lied des Mose. Das wäre der Auszug aus Ägypten. Wann hat Mose das Lied gesungen? Nachdem sie als ganzes Volk befreit worden sind aus Ägypten. Da hat er das Lied gesungen. Also die, die verstorben sind und jetzt in der Ewigkeit sind, die singen das Lied von Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Das wäre von Jesus im Kreuzestod und seiner Auferstehung und sagen, gross und wunderbar sind deine Werke. Wir sehen da also, dass in der Ewigkeit zwei grosse Heilshandlungen Gottes bejubelt werden. Und wer das erlebt, der will singen. Das sehen wir da. Und die Bibel sagt, wenn du verstehen willst, wie ist das Heilshandeln Gottes, dann sagt die Bibel, schau dir beide Sachen an. Dann verstehst du besser, was es ist, wenn Gott rettet. Und wir schauen heute nur das eine an, den Auszug aus Ägypten. Nächsten Sonntag schauen wir dann das andere an. Wir schauen, ob es im Alten und im Neuen Testament das Bild gleich ist und passt. Heute schauen wir mal das Alte Testament an. Und das Schöne ist, dass wir sehen, dass es mit der Liebe anfängt. Da sagt der Mose zum Volk Israel, weil er, Gott, deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich aus Ägypten herausgeführt. Also warum hat Gott dich gerettet, Israel? Weil Gott dich geliebt hat. Das ist das Rote da. Die Liebe ist die Motivation von Gott da. Und dann kommt die Liebe zum Ausdruck in dieser wunderschönen Aussage, wo Gott dem Mose sagt, und er ihn beruft. Gott sagt da, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Was für eine schöne Aussage. Das ist die tiefe Liebe von Gott zu seinem Volk, wo zum Ausdruck kommt. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger, ihre Gebet. Ich habe ihre Leiden erkannt. Also die Motivation von Gott ist Liebe. Mit dem fängt es an. Und diese Liebe war so stark gewesen, dass er eingegriffen hat und sie rausgerettet hat. Und er hat nicht nur quasi eine halbe Lösung gebracht, nicht nur eine geistliche Lösung. Er hat nicht nur gesagt, jetzt betet ihr ein bisschen mehr und vertraut darauf, dass wenn ihr sterbt, kommt ihr in den Himmel und es wird besser, sondern er greift umfassend, ganzheitlich ein. Mein Alttestamentlehrer hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, der Chris Wright. Er sagt in seinem Buch, es ist schwer, sich eine Kette von Ereignissen vorzustellen, die umfangreicher und umfassender sind als die Ereignisse, wie sie uns im zweiten Buch Mose vorgestellt werden. Das ist der Auszug, oder? Und er sagt, das ist schwer, sich etwas Größeres vorzustellen, etwas Umfassenderes, als das, was Gott dort gemacht hat. Der Text in der Bibel zeigt uns mindestens vier Dimensionen der Gefangenschaft, die Israel in Ägypten erleiden musste. Politisch, wirtschaftlich, sozial und geistlich. Und zeigt uns anschließend, wie Gott sie in jeder dieser Dimensionen erlöst. Also der Chris Wright, der behauptet, Israel hat vier Probleme gehabt. Israel hat ein geistliches Problem gehabt. Wo tun wir das geistliche Problem an? Muss da? Oder da? Noch, gut. Was hat Israel für ein geistliches Problem gehabt? Sie haben ihren Gott nicht so können arbeiten, wie es ihm gebührt, in Ägypten. Und Mose, der muss immer wieder zum Pharao gehen und sagen, hey, lass uns wegziehen da, damit wir unseren Gott können arbeiten. Der Mose sagt am Pharao x-mal, lass mein Volk ziehen, damit sie mich verehren können, im Namen Gottes, sagt er da. Und der Pharao sagt zuerst nein, und irgendwann, wo der Druck sich langsam aufbaut, dann sagt er, okay, ihr dürft eurem Gott opfern, aber es muss in diesem Land geschehen. Warum sagt er das? Weil der Pharao ist als Gottheit angeschaut worden im antiken Ägypten. Und solange es in seinem Land ist, bleibt er das geistliche, hat er geistliche Autorität darüber, da was läuft. Aber das geht natürlich nicht, weil der Gott von Israel ist der einzig wahre Gott. Und so sehen wir, dass Israel ein echtes geistliches Problem hat in dem Ägypten. Aber Israel hat nicht nur ein geistliches Problem, sondern auch ein politisches Problem. Wo tun wir das an? Auf Elisher? Da? Israel hat ein politisches Problem, und zwar ein massives. Wo die Vorfahren von dem Volk, von dem wir hier reden, auf Ägypten gekommen sind, waren es knapp 100 Leute gewesen, 70, sagt uns die Bibel. Aber in der Zwischenzeit sind sie gross geworden. Und der Pharao hat Angst vor ihnen. Die Bibel sagt uns da, die Israeliten sind so zahlreich und stark, dass sie uns gefährlich werden. Also Israel ist als eine politische Bedrohung angeschaut worden, ein Sicherheitsrisiko. Israel hat nicht nur ein geistliches, sondern auch ein echtes politisches Problem. Aber Israel hat nicht nur diese beiden Probleme, sondern hat auch ein wirtschaftliches Problem. Das tun wir auch hier annehmen. Wer hat denn je für ein wirtschaftliches Problem gehabt? Sie sind zu Sklaven gemacht worden. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten wem dienen? Einem Pharao, einem anderen. Die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Also Israel hat so fest für einen anderen müssen arbeiten, dass sie für sich nichts mehr hatten. Wir alle arbeiten ja auch manchmal für den Staat. Ich hoffe, wir zahlen alle unsere Steuern einigermaßen. Das gibt es, oder? Dass wir das müssen. Aber wir haben immer noch genug für uns. Israel hat das nicht mehr gehabt. Israel hat ein wirtschaftliches, ein ökonomisches, ein finanzielles Problem gehabt. Aber Israel hat auch noch ein soziales Problem gehabt. Gehen wir auch hier hin. Was haben denn die für ein soziales Problem gehabt? Die Situation ist derart eskaliert, dass der Pharao folgende Anweisungen hat. Alle Knaben, die den Hebräern geboren werden, werft in den Nil. Überlebt es da? Nein. Die Mädchen dürft ihr alle am Leben lassen. Es ist in Richtung Genozid gegangen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Und wir sehen hier einen massiven Eingriff ins Familienleben, natürlich einerseits, und eine massive Vorenthaltung von fundamentalen Menschenrechten. Israel hat auch ein soziales Problem gehabt. Israel hat ziemlich viele Probleme gehabt. Wir werden nächste Woche sehen, dass im Neuen Testament wir Menschen nicht nur ein kleines Problem haben. Die Sünde ist umfassend am Wirken in unserer Welt. Und Israel, und das wird zeigen, hat die mindestens vier Dimensionen. Eine Gefangenschaft, ist gefangen in dieser Situation, hat nicht raus können und hat eine Befreiung gebraucht. Geistlich, politisch, wirtschaftlich und sozial. Und wir sehen dann nachher, wie Gott sie befreit aus dem raus. Und das ist eine Befreiung, die nicht nur geistlich ist. Er sagt ihnen nicht nur, betet noch ein bisschen mehr und hofft auf den Himmel, sondern er befreit sie auch politisch, wirtschaftlich und sozial. Also wir sehen da, dass Gottes Motivation die Liebe ist, und zwar eine ganze Liebe, nicht nur eine halbe oder Teilliebe, eine ganze, eine ganzheitliche, ein umfassendes Handeln Gottes sehen wir da. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was für einen Auftrag gibt Gott Israel? Das ist ja darum, wir prüfen, wir wollen herausfinden, was für einen Auftrag gibt Gott uns als Gemeinde. Was umfasst denn der Auftrag, wo Gott Israel jetzt gibt? Jetzt hat er so gehandelt, aus dieser Motivation von der Liebe heraus. Was muss denn Israel jetzt machen? Und da sehen wir einerseits, dass Israel einen geistlichen Auftrag bekommt. Ich zeige euch nur eine Stelle. Israel soll geistlich anders sein als die umliegenden Völker. Ich bin der Herr, euer Gott, lebt nicht nach den Sitten der Ägypter, aus deren Land ihr gewohnt habt. Richtet euch auch nicht nach den Bräuchen der Bewohner Kanaans, wohin ich euch bringen werde, sondern was sollt sie? Richtet euch nach meinen Geboten. Jedem, der sie befolgt, bringen sie Leben, ich bin der Herr. Also Israel hat einen geistlichen Auftrag bekommen, geistlich anders zu leben und zu sein wie die umliegenden Völker. Aber Israel hat auch ganz klaren politisch, wirtschaftlich und sozialen Auftrag bekommen. Ich zeige euch jetzt eine von vielen Stellen und das ist eine, wo alles miteinander vorkommt. Leset das bitte mal mit mir. Wenn ein Fremdling, das wäre ein Ausländer, ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer. Ich weiß, das ist ziemlich herausforderndes Zeug, was da steht. Aber das ist das Gebot Gottes an Israel. Wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn was? Lieben. Seht ihr das rot? Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das ist etwas, wo Jesus später Bezug nimmt drauf. Und warum soll Israel das machen? Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Weil ihr, sagt Gott, mein Rettungshandeln erlebt habt, nehmt die Fremden an, nehmt die am Rand der Gesellschaft an und liebt sie. Dann geht es nahtlos weiter. Das ist einfach der nächste Satz, der jetzt kommt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht. Kommt davor, dass manchmal Gericht Unrecht handelt? Mindestens, wenn man im Fernsehen glaubt, ja. Also, das ist ja einfach nicht klar, dass Recht immer gesprochen wird im Gerichtssaal, oder? Und Gott sagt da, nein, im Gerichtssaal dürft ihr Recht handeln. Aber noch viel mehr. Ihr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht mit der Elle, das wäre das Längenmaß. Also wenn man zum Beispiel dann auf dem Markt ist, geht Stoff kaufen, hätte es ja können sein, dass der Händler einen Meter Stoff, den Stab, der einen Meter Stoff misst, einfach ein bisschen kürzt, oder? Dann kommst du für den Meterpreis ein bisschen weniger als einen Meter Stoff über. Das ist beschiss, oder? Und Gott sagt da, hey, da wird nicht beschissen. Oder? Dann steht auch noch mit Gewicht. Also was machen wir, wenn wir Gemüse kaufen in der Migros und dann alles in die Tasche und dann, was machen wir? Wir wägen es, oder? Auf einer Waage. Wer sagt denn, dass Migros die Waage richtig eingestellt hat? Vielleicht zahlst du für deine Bananen viel zu viel, oder? Ich will jetzt da nicht Aufruhr stiften gegen Migros, aber das ist der Punkt da. Oder? Ihr sollt nicht Unrecht handeln mit Gewicht. Wenn du auf dem Markt bist und deine Trauben gekauft hast oder deinen Mais, dann hat es so eine Waage gegeben und dann hat man so Messinggewicht oder Eisengewicht oder so gehabt, was man drauf da hat, zum Wägen. Und da kannst du ein bisschen... Kannst du ja ein bisschen fiedeln mit dem Ding, oder? Kannst du ein bisschen mehr auf das Gewicht tun und dann kippen die Waage früher noch. Also, und Gott sagt da, handelt recht. Mit Gewicht, mit Elle, Gewicht, Maß. Also, rechte Waage, rechtes Gewicht, rechter Scheffel und rechtes Maß sollen bei euch sein. Warum? Ich bin der Herr, euer Gott, der euch auch zu Ägyptenland geführt hat. Also, warum soll Israel so leben? Weil sie das umfassende Rettungshandeln Gottes erlebt haben in Ägypten. Ist da ein politischer Auftrag, den wir hier haben? Oh ja. Das ist eine Gesetzgebung, die Gott da Israel gibt. Sie sollen gesetzgebend aktiv sein. Israel hat einen politischen Auftrag. Die Frage ist, ob wir einen politischen Auftrag haben. Weil den haben wir, glaube ich, noch nie predigt. Aber Israel hat einen gehabt. Okay? Jetzt, ist echt da ein wirtschaftlicher Auftrag drin? Ein ökonomischer, finanzieller Auftrag? Ist Israel auch wirtschaftlich beauftragt worden da? Eindeutig. Die sollen recht wirtschaften, fair, gerecht wirtschaften, oder? Das ist ein wirtschaftlicher Auftrag. Und ist es ein sozialer Auftrag? Oh ja. Wie ist denn das mit der Person, die benachteiligt ist in der Gesellschaft bei dir? In Israel sind das die Fremden, die Waisen und die Witwen gewesen, hauptsächlich. Bei uns sind es vielleicht andere. Aber es ist ein sozialer Auftrag. Also Israel hat einen geistlichen Auftrag, aber auch politisch-wirtschaftlichen und sozialen Auftrag. Das ist jetzt einfach einmal Israel. Und wir sehen da etwas ganz Spezielles. Nämlich, Gott handelt aus Liebe, rettend in der Dimension von geistlich, politisch, wirtschaftlich und sozial. Und der Auftrag, den er Israel gibt, findet genau in diesen gleichen Dimensionen statt. Ich habe es versucht, das so zusammenzufassen. Die Motivation, das wäre die Liebe, und der Umfang, das wäre die Anzahl Lebensbereich, sozusagen, Dimensionen. Motivation und Umfang von Gottes Mission, von Gottes Rettungshandeln, bestimmt Motivation und der Umfang von der Mission von Israel, vom Auftrag. Also man könnte mindestens sagen, im Alten Testament ist der Job, den das Volk Gottes überkommt, es sich beteiligen am ganzen Umfang von dem, was Gott da ihnen da hat. In allen Dimensionen. Motivation ist Liebe. Und der Umfang ist, es soll ganz sein. Nicht nur ein Teil, nicht nur die Hälfte, sondern beides, sondern alles ganzheitlich. Und wir werden nächsten Sonntag das noch prüfen im Neuen Testament. Aber ich greife ein bisschen vor. Ich glaube, wir dürfen sagen, in der Bibel sehen wir folgendes Bild. Weil Gott ganz liebt, soll auch die Gemeinde von Jesus ganz lieben. Lieben, und zwar in allen Dimensionen. Der Auftrag, den Gott uns als Gemeinde gibt und auch uns als Kishona Frauenfeld, ist was? Ganz lieben. Darum ist das auch das geistliche Fundament von unserer neuen Vision. Das ist da, wo wir uns daran richten. Gott beruft uns zum ganz Lieben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn wir das verstehen, dass wir unser Denken einmal anschauen, was denken wir über das Verhältnis von diesen beiden Sachen. Das ist mindestens gleich wichtig wie das in der Bibel. Und ich denke, das ist auch ein Ehr für Leute, die in diesem Bereich aktiv sind. Wenn du die Alten und die Kranken besuchst, hey, was du machst, ist gleich wichtig wie das, was ich jetzt da vorne mache. Gehört total dazu. Oder wenn du im Wetterbaum aktiv bist, oder wenn du im Plan C gehst helfen, oder wenn du mit den Flüchtlingen etwas machst, oder sonst etwas in der Nachbarschaftshilfe, formell, informell, das kommt nicht so drauf an, dann gehört das so wesentlich dazu, wie das auch. Du bist an einem ganz wesentlichen Auftrag dran. Ich schließe mit einem Zitat aus einer Biografie über den Spittler. Ich finde den Spittler sehr inspirierend. Und der Typ, der diese Biografie geschrieben hat, beschreibt ihn folgendermaßen: Mit einem durch Gottes Wort geweckten Feingefühl nahm er die Nöte und Schäden im Volk und Kirche, nicht nur im Volk, auch in der Kirche, seiner Zeit wahr. Das finde ich so eine schöne Beschreibung von dem Mann, der seine Bibel gekannt hat und da eine Fähigkeit entwickelt hat, zu erkennen, was ist los, was verhebt nicht, wo sind die Schäden und nicht. Und dann suchte er nach Wegen, diesen Nöten entgegenzutreten und die Schäden auszubessern. Über den großen Herausforderungen der vielen Aufgaben aber verlor er nicht den Blick für die Schwierigkeiten des einzelnen Menschen. Man kann nicht alles mit Organisationen lösen. Es braucht manchmal einfach auch informelle Hilfe. Von Freund zu Freund, von Nachbar zu Nachbar, von Christ zu Nicht-Christ. Das gehört da auch dazu. Und das ist das, was ich uns wünsche. Ich wünsche, dass wir als Gemeinde dürfen so ein bisschen ähnlich werden wie der Spittler. Dass wir dürfen erkennen, was los ist und die beiden Sachen motiviert durch die Liebe wunderbar zusammen zur Wirkung bringen, damit die Schere auch wirklich schneidet und den Umfang von unserem Auftrag auch dürfen annehmen. Wir sind noch nicht fertig, wenn wir das Wort predigt haben und die Leute in der Kirche sind. Es gibt nur ein zweites Messer an dieser Schere. Und ich bin froh, dass wir da dran sind.